Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Matthias Quirrer ist Koch, Gastronom und einer der konsequentesten Verfechter nachhaltiger Gastronomie in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Frau Rebecca betreibt er seit 2009 die Gutsküche auf dem Bioland-zertifizierten Gut Wulxfelde in Tangstedt bei Hamburg. Was als persönlicher Herzenswunsch begann, ist heute eines der bekanntesten Bio-Restaurants Norddeutschlands. Ausgezeichnet mit dem grünen Michelin-Stern und dem BIP Gourmand und auch schon mehrfacher Testsieger des Genussguide Hamburg. Matthias Quirrer steht für eine zeitgemäße, international geprägte Landhausküche mit konsequent biologischer und saisonaler Ausrichtung wie kein anderer in dieser Branche. Gemüse steht bei ihm im Mittelpunkt. Fisch, Geflügel und Fleisch sind Ergänzung, nicht Hauptdarsteller auf seiner Menükarte. Alle Produkte haben mindestens Bio-Qualität. Das meiste, was in seiner Küche verarbeitet wird, wächst und lebt auf dem angrenzenden Gut. Das wird ein spannendes
Einmal
Gespräch.
Alles
willkommen,
bitte.
Einmal alles lieber bitte. Matthias Quirrer.
Mit Tanja Kumst.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja durchaus schon ein bisschen länger, haben schon das eine oder andere miteinander umgesetzt. Und wir wollten dich heute gerne im Podcast haben, heute ohne Tim Melzer. Das kannst du aushalten, hoffe ich.
Halte ich aus. Ich glaube, Tim auch. Ja. Das passt.
Passt für alle, sagst du. Dann steigen wir doch mal direkt ins Gespräch ein, und zwar mit der letzten Frage des letzten Gastes. Und der letzte Gast, den ich im Podcast hatte hier, das war Tim Raue. Kennst du Tim Raue?
Ja, kenne ich.
Auch persönlich?
Ja.
Und er war gemeinsam mit Dennis Wiehert hier von der TUI Mindschiff. Und die Frage, die er hinterlassen hat für den nächsten Gast ist: Was war der beste Wein deines Lebens?
Gut, heute hatte ich noch keinen.
Es ist 11 Uhr morgens, Matthias. Ich hoffe, dass du heute noch keinen
hast. Also Frühshoppen bin ich noch nicht dran vorbeigekommen. Ist eine gute Frage. Finde ich spannend, dass Tim das stellt, weil er ja immer sehr sensorisch und sehr geschmacksorientiert unterwegs ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich das Weinthema behandelt meine Frau, ist da sehr, sehr akribisch, viel, viel, viel besser aufgestellt wie ich in ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen. Aber das geht bei mir genauso wie mit der Frage, dein Lieblingsgericht ein. Es wird immer so gerne bei Köchen so gestellt, und ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man den Wein zur Tagesform, zur Tageszeit und auch zum Essen so ein bisschen mitspielen lässt. Ich finde, Wein ist und muss Essen begleiten können. Wir haben ein Weingut, mit dem wir sehr, sehr gut befreundet sind, mit dem ich jetzt mittlerweile schon Jahrzehnte arbeite, ist das Weingut Klump. Und der Andi Klump hat ein hervorragend Auxerrois, was eigentlich eine bisschen verschollene ältere Rebsorte ist, die auch resistent ist, die im Biobereich sehr stark ist, ja, weil sie einfach sehr tief wurzelt und echt richtig mineralisch ist. Aber er hat sehr, was vielleicht für mich als Koch so spannend ist, sehr buttrige Noten. Ja, also man kommt so in Maluxare Aromatiken, die toll zu Fisch passen, toll zu Gemüsen passen und so weiter. Und das ist immer so ein Wow-Effekt für die Gäste, weil die haben schon den ersten Schnalzer auf der Zunge wegen dem Namen.
Ja, klar.
Und dann wissen sie es nicht zuzuordnen, weil zwischen Weißburgunder und Grauburgunder ist manchmal nicht so viel.
Ja.
Und ich finde es halt spannend, wenn man Geschichten dazu erzählen kann. Und es ist eine sehr alte Rebsorte, die sehr stabil ist und richtig mineralisch ist und trotzdem nicht so knackig und so spritzig immer wie ein Riesling. Ja, also er hat wirklich einen tollen Schmelz und das genieße ich. Aber nicht immer. Also ich habe keinen Lieblingswein all over, sondern ich habe auch in Spanien lieber ein Tempranillo als ein Weißwein, wenn ich dann wirklich schattig im sonnigen Eckchen sitze. Ja. Macht richtig Spaß.
Ja.
Aber hier in Hamburg schmeckt er nicht.
Ja.
Ja, also das ist eine schwierige Frage, deswegen wundere ich mich bei Tim, weil er eigentlich sehr versiert ist mit seinen Fragen. Es deckt sehr viel ab. Ja.
Ich glaube, bei Tim war das einfach, also er hat ein bisschen in dem Podcast über Wein gesprochen und was ihm das bedeutet und dass er einmal eine Flasche Wein getrunken hat, wahnsinnig außergewöhnlich, und er fand es wahnsinnig schwierig, eine Frage für einen Gast zu hinterlassen, den er nicht kennt.
Genau.
Und ich glaube, so ist die Frage.
Ich freue mich schon auf die letzte Frage, ja.
Ja, die wofür den nächsten Gast hinterlässt.
Genau.
Ja, du bist natürlich bekannt für Nachhaltigkeit, für Bio, da kommen wir später noch zu. Aber wie bist du überhaupt zum Kochen gekommen? Also wann hast du deine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt? Wie alt warst du da? Wie kam das zustande?
Also ich komme noch aus dem Haushalt mit vielen Geschwistern. Wir sind 5 Kinder zu Hause gewesen und es wurde immer frisch gekocht, weil es rein finanziell gar nicht anders ging in der Zeit.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Hamburg, Alstertal, also aus den Walddörfern hin.
Okay, weil Quörer, der Name ist ja jetzt nicht
ja,
so
typisch. Ja, das stimmt. Das ist meinem Großvater geschuldet. Das kommt eigentlich aus dem Simmental, ist in Südschweiz und ist ein, ich sag mal, ab Frankfurt abwärts ist es ein geläufiger Name. Hier oben stolpert man so ein bisschen darüber, da wird mal Gefrörer gesagt oder ähnliches. Aber habe ich mich dran gewöhnt.
Ja.
Ich bin dann meistens Matze oder Matthias und dann geht man relativ schnell da einmal durch. Es kommt eigentlich so aus dem Hessischen im zweiten Anlauf und vorher aus der Südschweiz.
Mhm. 5 Kinder, das heißt, du hast noch 4 Geschwister. Krass. In welcher Reihenfolge? Der wievielte bist du?
Ich bin die letzte Orgelpfeife.
Du bist der Kleinste gewesen.
Ja. Und ich war das Nesthäkchen.
Brüder, Schwester?
3 Schwestern und ein Bruder.
Das ist eine Menge
Mensch.
Also
ein sehr femininer Haushalt, der genau wusste, wo es lang geht und auch wie man den kleinen Bruder erzieht, behandelt, macht und tut. Das war aber immer sehr herzlich. Also ich muss da nicht von irgendwelchen Themen Abstand nehmen, was Frauenpolitik angeht oder so. Das war immer sehr, sehr entspannt und wir haben es eigentlich immer alle genossen, dass es so ist. Wir hatten oft Tiere auf dem Grundstück, also eigene Hühner, Ziegen, Gänse, Enten, sowas schon. Aber im kleinen Haushaltsbereich.
Ja.
Witzigerweise zu der Zeit war es noch okay. Also es war nicht so, dass man jetzt angeguckt wurde wie ein Streichelzoo, sondern das war normal, dass man so 10, 15 Hühner hatte, die einfach gelegt haben, damit man halt frische Eier hat.
Ja.
Und meine Eltern haben glücklicherweise zu der Zeit in Alstertal gebaut, als es noch der Quadratmeter bei 2 Mark war. Also, ne?
Ah, krass.
Das war natürlich mehr Arbeit, den Wald abzuholzen, auf dem man dann bauen durfte, als das Bauen an sich.
Ja. Ja,
also die Bereitstellung der Grundstücke war viel, viel mehr Arbeit.
Ja.
Und dementsprechend konnte man das sich leisten, dort in so einer Größe zu leben, direkt am Wald. Das war natürlich ein Eldorado für kleinen Matthias, so. Ich bin wirklich in dem häuslichen Bereich sehr, sehr bodenständig aufgewachsen. Wir hatten immer Obst, wir hatten immer Tierzeug rumlaufen, wir hatten immer Kleinigkeiten, die man sonst so doch schon teuer auch damals im Supermarkt kaufen musste, ja. Also Heidelbeeren waren auch da teuer im Supermarkt.
Ja.
Aber um jetzt nicht den Faden zu verlieren, was deine Frage angeht, eigentlich bei meiner Oma, weil bei 5 Kindern ist es so, dass wir jetzt nicht jede dritte Woche in Urlaub gefahren sind und die großen Ferien waren die großen Ferien. Und dann durfte immer ein Kind um eine Woche rum zu Oma Hamburg.
Ja.
Und das war dann immer so Kurzurlaub. So 4, 5 Tage mit Oma ganz eng beieinander in einer kleinen Einliegerwohnung in Bramfeld. Das war schon großartig, weil die hat sich richtig Zeit genommen, das war noch eine richtige Oma.
Mhm.
Die hat auch gestopft und genäht und gebastelt und der Opa hat gemalt mit Öl. Also es war alles sehr hobbylastig, weil die Menschen haben halt eine andere Generation hinter sich.
Natürlich.
Die haben sich gefreut wie Bolle über Frühstück, Abend, Mittag und Abendbrot.
Ja.
Das wurde zelebriert und zwischendrin wurde Musik angemacht und gebastelt. Das war für ein kleines Kind Hammer.
Ja,
auch egal auf welcher Fläche. Ich meine, das waren Wohnungen von, ich würde schätzen, 65 Quadratmeter. Ja, und das war einfach wie ein kleines Paradies.
Ja, das glaube ich, ja. Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du zum Kochen kommst? War das
naja,
Oma?
Naja, also mit oder? Oma kochen war halt auch immer ein Highlight. Also man hatte immer so 3 bis 4 Gerichte, die durfte man sich wünschen. Und da war bei mir witzigerweise ganz früh, so um 6 Jahre rum, schon immer Birnbohnen und Speck.
Ach, witzig.
Und das war aber auch nur, weil ich das echte Birnbohnen und Speck nie richtig kennengelernt habe.
Mhm.
Also das war nie so ein ineinander gekochter, ich sag mal, glitschiger Eintopf, sondern Oma hat die Kaiserkronen separat gekocht mit Apfelsaft und die Kartoffeln waren Salzkartoffeln und die Bohnen waren knackig und grün und der Speck war kross gebraten. Also es waren richtig, ist so wie ich es jetzt auch im Restaurant manchmal zelebriere, wenn jetzt Herbst, Winter ist, wo man einfach die neuen Sorten an Birnen und so bekommt. Das macht richtig Spaß, das Gericht. Mhm. Und es ist so eine Hamburgesie, die ich mit ins Blut bekommen habe, mit diesem süß-sauer-salzig-Thema. Das ist ja auch jedes Bundesland anders.
Ja.
Aber da konnte ich mich wahnsinnig schnell mit anfreunden. Ich kann jetzt nicht hausieren gehen mit einem knusprigen Apfelpfannkuchen, wobei das natürlich ein Highlight war. Den kriege ich, glaube ich, auch in meinem Leben nie wieder so hin, wie mein Opa den aufgeschlagen hat, mit der Gabel das Eiweiß aufgeschlagen. Aber das waren so die kleinen frankophilen Highlights, wo ich dachte, okay, Essen ist wichtig. Also ich glaube, das ist was, was man in dem Alter dem Kind vermittelt.
Mhm.
Und dann meine Frage zum Kochen. Ich war einer der ersten Praktikanten im damaligen neu gebauten Golfhotel Teutelberg und hatte das Glück, dass ich so frech war dem Personalchef gegenüber, dass ich gesagt habe, Betten machen und Staubsaugen muss ich auch zu Hause. Könnte ich nicht die zweite Woche noch mal in der Küche bleiben.
Ja.
So. Das war natürlich...
Das war ein Schulpraktikum?
Ja, es war ein Schulpraktikum, 3 Wochen. Und davon durfte ich dann 2 Wochen in der Küche bleiben, weil er sich dann darauf eingelassen hat. Wobei es natürlich total untypisch war, dass so ein Pimpf da irgendwie fragt, was er Förderung hat. Nur, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Respekt vor Housekeeping, weil das ist ein Knochenjob.
Absolut.
Ja. Und das wollte ich dann nicht 7 Tage... gefühlte 8 Stunden machen. Und dann war ich in der zweiten Woche in der Küche und dann gingen die Aufgaben eigentlich erst los, wie man sie sich vorstellen kann, weil man darf nicht vergessen, wenn man in so einen Arbeitsbereich reingestupst wird als Praktikant, man ist ja noch sehr unbedarft und zum größten Teil wird geschützt und geguckt, weil man natürlich sich sonst was antun könnte. Und man kommt gar nicht in den Arbeitsfluss rein. Also in einer Woche ein Praktikum zu machen und gleich zu sagen, das ist mein Beruf, das sind schon, ich sag mal, Glückskinder, die das schaffen und die diesen Griff, diesen Wurf machen. Aber die zweite Woche war mich für kriegsentscheidend, weil dadurch, dass ich dann wieder umgezogen in der Küche stand und die meinten so, nee, du bist hier falsch, du musst jetzt in die andere Abteilung, du warst ja letzte Woche da.
Ja.
Sag ich, nee, ich bin der andere. Und dann war zu der Zeit der Küchenchef echt gut drauf. Der ging sofort mit mir nach hinten. Wir haben ein Wildschwein zerlegt. Ich durfte das abziehen und so. Das war nicht Abenteuerland für mich.
Ja, klar.
Auf einmal große Tiere zu sehen, zu sehen, was eine Küche kann. Von da an ging es dann los. Also da hatte ich mich dann relativ zügig im Jahreszeiten beworben. Aber auch in allen anderen Grand Hotels von der Stadt. Es regnete natürlich Absagen, weil ich eigentlich viel zu jung war mit 14. Aber ich bin dann mit 16 im Jahreszeiten angefangen.
Ja, das war deine erste Station, die Ausbildung im Jahreszeiten.
Genau.
Und du hast dann ja viele Stationen. Du hast bei namhaften Adressen in Hamburg, aber auch weltweit gearbeitet. Und dann bist du zurückgekommen nach Hamburg. Du hast in New York gearbeitet, glaube ich. Du hast in Dubai gearbeitet, wenn ich das...
Barcelona, Monaco und so weiter.
Mhm. Und immer als Koch.
Ja, immer als Koch, bis auf in Dubai habe ich eigentlich gastronomische Beratung gemacht, weil der Markt zu der Zeit in den Anfang 2000 dann so rabiat war. Es war ja noch immer noch eine mehr oder weniger große Autobahn durch die Wüste mit ein paar Hotels dran. Also das Dubai, was wir jetzt nur noch sehen, ist ja in den letzten 10 Jahren entstanden. Und als ich da hingekommen bin, habe ich zu der Zeit für eine Münchner Firma dort gearbeitet und die wollte eigentlich den europäischen Standard, den europäischen Chefs generieren.
Ja.
Und das war für mich hochspannend, weil selbst in meiner anwesenden Zeit in Dubai 15 Hotels mit aufmachen, ist schon richtig ein Brett in 3,5 Jahren. Also das war richtig
krass.
Marathon.
Ja.
War aber hochspannend, weil natürlich jedes Hotel wollte das andere toppen und es gab andere Konzepte und ich habe in der Zeit eigentlich das, glaube ich, gesehen, was man vielleicht in 5 Jahren Global Traveling sozusagen sehen kann.
Ja.
Und so war bis jetzt immer das sehr komprimiert für mich. Also ich habe glücklicherweise immer mit Leuten zusammengearbeitet, die ein bisschen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Das war natürlich immer ein Knochenjob, aber wenn man das dann erfüllt, das kennst du ja auch in allen anderen Branchen, dann wird man nicht hofiert, aber protegiert. So man kriegt so ein bisschen einen anderen Drive.
Ja.
Und ich habe mich eigentlich seit dem Ende bei Michael Hoffmann im Margaux, als ich dort als seine rechte Hand sozusagen ausgeschieden bin, nie mehr richtig beworben. Mhm. Weil es immer so wie ein Zahnrad ineinander ging und witzigerweise auch ganz tolle Begebenheiten. Also ich wäre niemals bei San Sebastián Maria in Barcelona im Drei-Sterne-Laden als Deutscher auf ein Saucier gekommen,
ja.
Hätte ich nicht mit dem Küchenchef vorher in Frankreich gearbeitet. Und der ruft Santi an, in Nacht- und Nebelaktion abends, meinte, du, ich habe hier einen, der will Spanisch kochen kennen. So.
Ja.
Und dann sagte der in so einer Bierlaune, ja, dann soll er in 3 Wochen anfangen. Das heißt, ich bin nach Hause geflogen, habe die Koffer und die Unterhosen gewechselt und bin wieder weggeflogen. Meine Eltern haben natürlich mit dem Kopf geschüttelt, aber grundsätzlich hatte ich immer den Support, dass das okay ist, wenn ich das auch wirklich mache. Also wenn ich dahinter stehe und das machen möchte. Und so hatte ich das Glück, immer mit tollen Leuten zu arbeiten.
Und auch eine Menge zu lernen wahrscheinlich.
Ja, es war natürlich ein bisschen kapeister, dass man von Französisch zu Katalanisch, von Katalanisch zu Kastilian und dann wieder zu Englisch. Also das war in meinem Kopf schon viel Salat.
Ja.
Und man musste immer so kleine, kennst du ja bestimmt diese Notizheftchen, diese kleinen vollkritzeln. Neben dem Kochen noch, die sind, habe ich jetzt immer noch, sind völlig verschmiert. Das macht vielleicht irgendwann mal ein cooles Bild, wenn man diese durchgesifften Notizbücher dann mal sieht. Wo einfach nur im Befehlston normale Tagesabläufe drinstehen, ja. Von guten Morgen bis geh mal putzen oder wo hast du jetzt dein T-Bone Steak, ne? Ja. Aber das halt in 4 Sprachen daneben geschrieben, damit ich irgendwie auf Lautrufnähe in Küchen, wo zu der Zeit noch durchschnittlich 12 Nationen arbeiten, irgendwie durchsetzen kann. Ja. Also natürlich geht es nicht nur um die Durchsetzung, sondern auch um das Team. Aber ein Team entsteht immer erst, wenn man was darstellt.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind jetzt im Moment so gesellschaftlich in so einem Drive drin, wo man sagt, jeder muss gesehen werden, jeder muss auch irgendwie wahrgenommen werden und auch ein Stück weit in den Arm genommen werden. Aber man vergisst, glaube ich, dass eine wirklich gut laufende Küche, egal in welchem Genre, welches Land, abläuft wie eine Raumfahrtbasis. Ja, also jeder weiß, was wo steht, jeder hat eine Expertise, jeder bringt die Expertise mit ein und nur dann greift das Konzept.
Ja, witzig. Das hat übrigens Tim Rauer im letzten Podcast auch gesagt. Er hat gesagt, er kann einfach nicht Mimimi machen in der Küche. Das muss funktionieren und dann geht's auch das eine oder andere Mal lauter zu. Also da gibt's ja sehr verschiedene Meinungen über, wie führe ich in der Küche und muss es laut sein oder nicht laut sein oder wie ist es denn bei euch im Team?
Also es ist vielleicht nicht so laut wie bei Tim, aber auch bestimmt. Es geht darum, dass man leider über gute Qualität nicht streiten kann.
Mhm.
Man sagt immer so poetisch, Geschmack ist, oder das ist Geschmackssache oder da hat jeder einen anderen Geschmack. Und das muss ich vehement wirklich zurückschieben und sagen, nein, nein, nein. Also guter Geschmack ist gut und schlechter Geschmack ist scheiße. Ja, und da brauche ich lasse mich auch nicht darauf ein, dass jemand mir sein mehr oder weniger schlecht gemachtes Essen verkauft.
Mm.
Sondern du hast eine sensorische Wahrnehmung, wenn sie geprägt wurde in den ersten 6 Jahren deines Lebens, dann kannst du gut und schlecht auseinanderhalten.
Ja.
Dann weißt du, wann was versalzen ist, dann weißt du, wann was verbrannt ist. Obgleich auch Asche gerade ein Thema ist in der Gastronomie, was total anscheinend der neue Shit ist, dass man überall Asche drauf macht. Aber grundsätzlich, das muss auch sehr fein gekocht sein.
Mhm.
Man kann mit Asche super aromatisieren und arbeiten, aber man kann nicht irgendwo Dreck draufschmeißen. Ja, also das ist so der Unterschied, diese Feingliedrigkeit, das macht der Spitzengastronomie aus. Und zwar in jedem Genre, also egal welches Budget.
Aber da sind wir bei Geschmack. Wie ist es denn, wie viele Leute arbeiten bei dir in der Küche?
Im Betrieb arbeiten 42 und in der Küche sind es im Moment mit mir 10.
Ja, das ist ja schon nicht wenig Mensch. Und das muss ja einfach auch funktionieren. Also da muss ja gerade, wenn ihr Veranstaltungen habt, wenn ihr auch keine Veranstaltungen habt, sondern die in Anführungsstrichen normalen Menüs, nee. Da muss ich nochmal zurück. Normale Menüs, finde ich, gibt's bei dir ja gar nicht.
Nee,
da kommen
nicht.
Wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal zurück. Du kommst also quasi aus, glaube ich, Spanien zurück nach Hamburg, richtig?
Mhm.
Gehst erstmal zu Cornelia Poletto. Habe ich das richtig?
Also, es ist so, dass wir lange Kontakt hatten und auch gut befreundet sind. Und Wir waren, ich weiß gar nicht genau, ob das schon eine Restaurateurveranstaltung war oder irgendein Event, wo wir uns wiedergesehen haben. Und sie meinten, Mensch, was machst du denn? Kannst du nicht auch mal bei mir kochen? So,
ja.
So war, hat sie mich angeschnackt ja. gehabt. Und ich meinte zu Conny, du, grundsätzlich eine tolle Idee. Ich wollte eigentlich schon längst in die Speicherstadt und da mein Restaurant endlich mal ja. bauen, weil irgendwann hat, glaube ich, jeder die Phase, dass der Kopf schwerer ist als der Oberkörper und dann will man sich verwirklichen.
Also du warst im Ausland, du warst in vielen Stationen, dann bist du zurück nach Hamburg, hattest aber schon die Idee, dich selbstständig
Deswegen
zu machen.
Deswegen bin ich zurück nach Hamburg gekommen, okay. genau. Das Problem war nur, die Hafen City gab es nicht.
Mhm.
Und es gab auch keine Zufahrtsstraße.
Von welchem Jahr sprechen wir denn eigentlich, so ungefähr?
2004.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich? 2004. Wenn ich jetzt...
Jung.
Nein, das geht. Also ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Ich war... jetzt holst du mich gerade ab. Ich bin jetzt 46, so.
Ja. Das heißt, wenn wir mal zurückrechnen, das machen wir jetzt nicht, aber 2004 war das, du wolltest dich selbstständig machen.
Genau. Kurz vor den 30ern.
Mit welchem Konzept?
Du wirst lachen. Es waren 58 Seiten fertig geschrieben. Es hieß Element Hamburg.
Nein.
Und deswegen auch der Tapstone, der jetzt noch in der Gutsküche verankert ist, diese kleine, ich sag mal, altarähnliche, elementare Moment, dieser kleine Stein. Manche sagen Franzbrötchen oder Croissant, aber es sollte eigentlich ein Steinoptik sein.
Ja.
Und das Element war auch ganz normal, serifenlos, ganz gerade geschrieben, weil ich dachte, okay, wenn ich in eine Hansestadt zurückkomme, in der ich geboren bin, die mir in der Kindheit schon gesagt hat, das Tor zur Welt, und so eine Seemannstadt war, ne,
ja.
Wollte ich irgendwie das, was ich in der Welt gelernt habe, mit zurückbringen. Und meine Idee war halt einfach, nicht die Elemente in Bezug auf die chinesische Küche, sondern die Elemente der Naturwissenschaften, also zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema Feuer, Wasser, Erde und Luft
ja.
und kann in diesen vier Richtungen immer Gerichte machen.
Mhm.
Ob sie leicht oder feurig oder erdig oder kräftig sind, das kann man ja dann ganz kreativ spinnen, aber das hätte immer eine Steilvorlage gegeben für eine gute Karte sozusagen.
Ja.
Und ja, es war auch immer der Nebengedanke, dass Hamburg in meinen Augen zu wenig Fischrestaurants hat und das irgendwie auch feiern sollte. Aber das war geschuldet auf die Speicherstadt.
Ja.
Und zu der Zeit hieß es, ja, kommen Sie mal mit. Ich hatte einen Termin dann dort und ja, es ging um Ersterschließungskosten in 1- bis 2-stelligen Millionenbeträgen, wo ich sage, Leute, ihr habt uns nicht verstanden.
Ja.
Kreative Handwerker kommen nicht hierher mit dem Geldkoffer, wo hinten noch die Noten drin eingeklemmt
Woher
sind.
Woher auch?
Genau. Und ich habe auch keinen Scheich im Gepäck gehabt und dementsprechend
Schade.
War das leider zu der Zeit, wo es noch nicht mal die Elbphilie gab,
ja.
Einfach Todesland.
Ja.
Es war leider so, dass die Hamburger Handelskammer in Dubai schon bessere Werbung gehabt hat und Broschüren, wie ich hier in Hamburg bekommen habe.
Mhm.
Das heißt, das Auswärtige Amt hat einen super Job gemacht, aber ich habe echt Schlösser gesehen, das muss man wirklich so sagen. Und dieses dann Stehen auf diesem offenen Platz in der Hafen City mit Baukränen und ich sag mal einem Tablet,
ja.
das war ein bisschen deprimierend. Also das hat mich sehr, sehr zurückgeworfen in meiner Kreativität, weil ich dachte, Mensch, jetzt gehst du nach Hause, hast was in der Hand.
Geht los.
Machst natürlich im Ausland ganz andere Arbeit, sitzt da stundenlang dran, schreibst und machst und tust.
Ja.
Und hat natürlich in Bankgesprächen später dann geholfen, weil man sich gut vorbereitet hatte, aber man muss natürlich komplett umdenken.
Aber weißt du, Matthias, du kennst ja meinen Mann und der hat ja türkische Wurzeln und im Türkischen haben sie so einen Begriff, der nennt sich Kismet.
Okay.
Und das heißt, es kommt alles zu dir, was zu dir kommen soll.
Mhm.
Und was nicht zu dir kommen soll, das kommt auch nicht. Also war es wahrscheinlich nicht die Speicherstadt, denn heute sind wir ja alle glücklich, dass du auf welchen Wegen auch immer, das werden wir gleich noch rausfinden, du bist ja, also das Gut Wulxfelde für dich entdeckt hast und ja, erschlossen hast, dort ein Restaurant betreibst. Wie ist dann da, also wie hast du das gefunden? Wie ist das zu dir gekommen?
Ja, es ist natürlich so gewesen, dass Cornelia natürlich auch viel dazu beigetragen hat, dass ich nochmal nach Hamburg reinschnuppern konnte, und wir haben uns oft drüber unterhalten, und ich habe die Zeit bei ihrem Restaurant auch genossen, weil zu der Zeit meine Frau mit Reminchu den Service geleitet hat und ihn unterstützt hat, und ich viel
Warst du
mit,
da schon verheiratet mit Rebecca?
nee,
Nee.
und viel in der Küche mit Kati und Cornelia machen konnte. Und es war einfach so ein bisschen nach Hause kommen. Es war auch an sich eine tolle Sache, weil wir viele der Stammgäste kannten und wieder so ein bisschen in Hamburg angekommen sind, in einem sehr, ich sag mal, geschützten Raum. Und dann haben wir natürlich offenes Gespräch geführt, und ich sagte, ja, eigentlich müsste ich noch was machen, weil ich fühle mich noch nicht so in dem Unternehmertum. Und habe dann zugesagt, den Mama Trattoria mitzuentwickeln und
Na.
dieses Konzept sozusagen zu bauen für die Unternehmer, die eigentlich aus der Modebranche kamen und sagten, sie wollen eigentlich nicht mehr Vapiano ertragen, sie wollen jetzt eine nachhaltige Pizzeria, die das alles toll
Na.
macht. Es war grundsätzlich eine gute Idee, relativ militant am Markt zu sagen, jetzt wollen wir auch mal was machen, was funktioniert. Und dann habe ich die ersten drei Filialen damit gestaltet und das aufgebaut, und
Das
dann
wusste ich gar nicht
bin
zum
ich da aber
Beispiel.
raus, weil das war so viel Tabellen, Excel, Betriebswirtschaft und so weiter. Das hat mir dann gereicht nach anderthalb Jahren. Und in der Zeit parallel kann man aber natürlich sich die Flügel ausstrecken. Und Hamburg ist tricky, wenn man sich auskennt, weil natürlich, das ist ja auch so ein Tipp für junge Unternehmer, man muss halt immer ein bisschen hinter die Grenzen gucken, die so ein Laden hat. Das bezieht sich ja nicht auf die Farbe an der Wand oder die Teppichmuster oder die Zapfhahneigenschaften, sondern vielleicht auch noch die rechtlichen Dinge, die in jedem Stadtteil so ein bisschen mitschwingen. Und es war einfach schwierig, gute Gastronomie zu übernehmen oder zu finden, weil die 1A-Lagen teilweise auch im Umbau waren oder Fußgängerzonen entstanden sind oder auf einmal Terrassenplätze am Bürgersteig
Fein
weggefegt
sind, die
wurden,
man
ja.
unbedingt braucht,
Genau,
oder
oder
der Mietpreis so hoch ist, dass er quasi unbezahlbar ist.
sowas zum Beispiel, oder aber auch, dass zum Beispiel die Fenster geschlossen werden müssten, dann ab 9 Uhr wegen Ruhebelästigung und so weiter.
Ja, krass.
Das sind also undingbare Sachen, die eigentlich einen Gastronomen die Knie zwingen können, was ja auch so ein bisschen erklärt, was manchmal so irrwitzig irgendwie Schließungen angeht. Wenn dann hinten dran die Papiere natürlich nicht gezeigt werden in der Presse, dann wundert man sich schon, wenn dann so ein 200-300-Plätze-Restaurant auf einmal wieder zuklappt. Dementsprechend waren wir da schon so ein bisschen auf Alarmbereitschaft, weil man macht ja mit dem bisschen Knete, die man so zusammengespart hat, und dieser ganzen Malträtierung an den Banken, jetzt keinen Kniefall für einen Testlauf, sondern das macht man einmal. Und wir waren uns auch sicher, wirklich selbstständig zu sein, also ohne jetzt Sponsoring und ohne große Mäzene und so weiter.
Ohne Investoren.
Ja, weil das haben wir, den Tanz haben wir getanzt in der Sternegastronomie, Jahr ein, Jahr aus. Und ja, man kommt doch unternehmerisch gerne mal an diese Zerreißprobe. Die einen im ersten, die anderen im siebten Jahr, die nächsten nach 10 Jahren, wo es dann heißt, hier ist jetzt Schluss. Oder aber, wie entscheidest du dich? Und da geht's dann auseinander. Und das ist natürlich, wenn man eine Privatwirtschaft hat sozusagen und sich da voll für einsteht, in meinen Augen einfacher zu verbinden mit seinen Wünschen und Träumen, als wenn man jetzt eine Holdinggesellschaft mit versorgen muss. Ja, also dementsprechend habe ich nie nach dem großen Flaggschiff gesucht, sondern eher nach einer Gastronomie, die sich selbst trägt. Und
Was in den heutigen Zeiten auch nicht so einfach ist.
das stimmt, das stimmt.
Aber ich muss noch mal zurück. Du hast irgendwann Rebecca kennengelernt. Ihr habt die Entscheidung zusammen getroffen mit Volksfelde, oder warst
Ja,
du vorher
wir
da?
waren schon zusammen unterwegs, haben in der Zeit diese ganze Idee, Rebecca hat viel in der Hamburger Gastronomie noch weitergearbeitet mit Christian Rach und Co. und war immer so ein bisschen Standby. Und irgendwann war es so, dass meine Geschwister gesagt haben, fahr doch mal raus. Geh doch nicht mal rein in den Moostopf, sondern komm mal raus, weil die haben hier so eine Ecke, da kann man toll Gemüse kaufen und Obst für die Kinder, und ist eigentlich ganz charmant. Und dann saß ich da auf diesem völlig ungepflasterten Sandparkplatz in der Sonne und dachte, das ist ja Wahnsinn. Also ein altes Bauernhaus, was hier verkauft wie so ein Bienenschwarm, und alle
Lass
flitzen
uns
hin
mal
und
eben
her.
einmal für die Hörer sagen, wo genau ist es?
Ja. Ja, wir sind schon zu tief drin im Thema, weil wir uns kennen, ne?
Genau.
Also Hamburg-Alstertal ist ja so die Nordflanke sozusagen zum ich sag mal, hinteren Flughafengebiet, Poppenbüttel, Volkswilde, Poppenbüttel, Fuhlsbüttel fährst du raus und dann ist man schon auf der Zielgeraden Richtung Kiel eigentlich. Und auf dem Weg streift man so das Hamburger Alstertal, wo die Alster wirklich auch noch hinter dem Gut 1,50 Meter breit durch die Wälder schlängelt.
Ja.
Und auch wirklich noch richtig ursprünglich ist. Also das, was vielleicht einige Hamburger kennen, ist der Duvenstedter Brook. Das ist also das größte Regenwaldgebiet aus der Urzeit, was so angrenzt an Hamburg neben dem Sachsenwald. Und da ist das gut Vulksfelde. Und das war zu der Zeit schon, als ich da aufgeschlagen bin, 35 Jahre am Markt als Biolandbetrieb.
Aber nicht als Restaurant.
Gar keine Gastronomie und auch gar keine Idee dahinter, dass man vielleicht auch nochmal einen Kaffee verkauft oder ähnliches.
Wer hat denn das gut betrieben?
Also es ist eine Betreibergesellschaft.
Bis heute?
Bis heute, die sich aus mehreren Firmen zusammensetzt. Es waren mal 7 Hafenstraßenbesetzer, die sich auf der Staatsgut getraut haben, ja. Ich hätte dir eigentlich mal noch die Bild-Zeitung-Artikel mitbringen können. Das war wirklich verrückt. Die langhaarigen Bombenleger, die dann da irgendwie sozusagen das Staatsgut platt gemacht haben. Also es war ja ganz schlecht beschrieben und dann auf einmal hat die Stadt gemerkt, Moment mal, das sind ernsthafte Leute, Landwirte und Agrarwissenschaftler und so weiter, die einfach was Gutes tun wollen. Und seitdem haben die sich da sozusagen reingearbeitet in die Materie, weil wenn man ehrlich ist, ob in Hamburgs Umland oder in Schleswig-Holstein reißt sich keine Stadt oder Staat um marode Staatsgüter.
Ja, ja.
Also da will keiner eigentlich dran, weil das ist so ein Fass ohne Boden. Und so haben die natürlich Stück für Stück auch auf eine Art von Bauernschleue eine wirtschaftliche Bewegung in Gang gesetzt, die das Ganze dann auch amortisieren konnte. Also es fing an mit Getreide und Kartoffeln. Angebaut, verkauft. Und dann wurden die Flächen erschlossen, die zu der Zeit noch gerade erschwinglich waren, was natürlich auch immer dazu gehört, weil so Bioland sagt auch immer, du musst die Flächen vorhalten, die du auch verackerst.
Ja.
Und auch wenn du Tiere hast, dann musst du den Tieren auch das Futtermittel darstellen. Und
habt
zwar,
ihr Tiere auch?
Ja, wir haben sehr viele Tiere. Also es sind 6000 Hennen, es sind knapp 150 Schweine, es sind etwa 180 Rinder im Wald und noch ein kleiner Streichelzoo mit dabei und so weiter. Also es ist wirklich eine Kreiswirtschaft mittlerweile. Und
da bist du, also du bist ja wirklich bekannt, dass du nachhaltiges Kochen, Du bist der Erste, der den grünen Michelin-Stern erhalten hat, ist das richtig?
Ja, von den ersten dreien, ja.
Mhm. Ja,
auf
genau.
Bundesgebieten. Mhm.
Also
genau.
Du bist ja ein wirklicher Verfechter nachhaltiger regionaler Küche.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so aufhängen können, dass ich das so verfechte, weil ich fühle mich damit so artfremd, weil
warum?
In den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, in der Spitzengastronomie, war immer Nachhaltigkeit das Grundthema.
Ja.
Also alle Essen, die zu der Zeit, ich sag mal so, Teller des Jahres, gab es noch beim Feinschmecker und so. Das waren immer so Dinger, wo man dachte, meine Güte, was haben die da zusammengebaut? Und es waren immer die besten Produkte der Welt, immer die schönsten Sachen.
Ja.
Und das kann man einfach nicht aus der Retorte ziehen. Das kann man auch nicht irgendwie irgendwo fertig bestellen. Das war immer das Beste. Und in meinen Augen gehört die Nachhaltigkeit und die Biodiversität sozusagen, also die eigentliche Rückführung in den Kreislauf, die ja auch einfach dazugehört, wenn wir die ganze Zeit Raubbau betreiben, gehört als Understatement unter diese Adressen.
Also als ich dich tatsächlich noch nicht kannte, habe ich irgendwann gelesen, auf dem Gut Vulksfelde kann man Fleisch als Beilage bestellen.
Okay.
Und ich dachte, ach, das ist ja krass. Das ist ja mal wirklich anders. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also Corona hat natürlich uns allen so ein bisschen Kraft abgefordert, wobei ich es eigentlich echt mittlerweile mit dem Augenzwinkern sehe. Also ich werde, glaube ich, in meiner Karriere nie wieder eine Zwangsschließung mit Renovierpause von einem Jahr bekommen.
Hoffen wir mal.
Ja, aber ich meine, unternehmerisch gesehen müssen wir auch mal dankbar sein, dass das auch gedeckelt wurde, weil ich habe in der Zeit den ganzen Laden renoviert.
Mhm.
Und ich sag mal, was man daraus gemacht hat, ist jedem überlassen, aber ich sehe es jetzt nicht mehr als Strafzeit, sondern es war einfach eine neue Orientierung, man hat sich umstrukturiert und ja, wir saßen oft da und ich habe gesagt, Mensch, wir können aber nicht so weitermachen wie vorher, es geht einfach nicht.
Aber warte mal eben, ich muss noch mal einmal zurück. Und dann kommen wir zu dem Thema nicht so weitermachen wie vorher. Das ist uns übrigens als Verlag auch passiert, während der Corona-Zeit, dass wir ins Denken gekommen sind und gesagt haben, okay, wir machen über 80 Magazine. Wollen die Leute da draußen überhaupt noch 80 Magazine? Was müssen wir verändern? Und da hast du schon recht, das ist natürlich eine Zeit, die man einfach nutzen konnte, um mal zu denken. Aber du bist dann damals auf das Gut gefahren, hast dir das angeguckt, es gab keine Gastronomie, es gab aber das Bauernhaus.
Du bist jetzt wieder in 2008.
Okay. Na, okay, genau. Ja, 2008. Einmal noch zurück, damit wir, damit die Hörer mal verstehen, du bist da angekommen. Du hast dieses Gut gesehen. Aus der Kindheit haben wir von dir gehört, war schon viel mit Tieren, Oma hat gekocht und dann hast du irgendwann entschieden, ja, hier möchte ich ein Restaurant aufmachen.
Ich habe natürlich gastronomisch schon wirklich eine dicke Haut gehabt, weil ich bin aus den Emiraten zurück und habe zu der Zeit dann als letztes die Menüs für die Etihad und Emirates Airlines gemacht. Das waren dann so zwischen 60.000 und 70.000 Essen am Tag. Und das ist eine andere Denkens- und Kalkulationsweise. Und die hat mich so weit weggetrieben von dem eigentlichen harmonischen Omas Mousstopf, ja.
Ja, dass, Bohnen und Speck.
Dass ich schon gemerkt habe, das macht was mit mir. Mhm. Und ich finde das schwierig, das auf Thema Bio und Nachhaltigkeit aufzusatteln, weil das so überlastet ist, das Thema. Sondern es hat mich einfach gestört, dass ich aus einem Teil der Welt komme, der vor wohlhabenden Menschen kaum atmen kann. Mhm. Und trotzdem es nichts aus eigenem Anbau gab. Mhm. Also es gab, glaube ich, Salate, Feigen, Datteln und Kamel. Das war das, was Dubai hervorbringt.
Ja.
Und danach wurde es eingekauft und eingeflogen. Und zwar wie die Weltmeister. Deswegen ist der Flughafen ja auch so explodiert, weil das eine riesen Drehscheibe wurde. Mhm. Und ich war mir sicher, dass ich das nicht nochmal wieder irgendwie dem zuarbeiten möchte. Mhm. Weil natürlich die Verhandlungen mit Subunternehmern in Drittländern, wo wir über jetzt Legebatterien reden, wo wir über Fleischproduzenten reden, die wirklich dann abends vor dem Schlachttermin noch fast einen Heulkrampf am Telefon bekommen, weil man mit dem verhandeln muss, bis auf den Dollarcent runter, weil man einfach von Kilos und Tonnen redet.
Ja, na klar.
Und nicht mehr von seinen Babys, sondern wirklich von einer Masse.
Ja.
Da war für mich klar, dass einfach dieses Thema Stichpunkt, aufschlaggebender Funke, Massentierhaltung ist global so ein Riesenthema.
Ja.
Wir reden jetzt in Deutschland davon, dass es irgendwie nicht so nett ist. Vielleicht nicht so durch Tierwohl.
Mm.
Es ist eine Riesenschweinerei, die da läuft.
Mm.
Und die Massentierhaltung global ist zwar ein Teiltreiber entstanden, um vielleicht eine Art Welthunger in Tüdelchen vorzubeugen. Das Problem ist nur, die wirklich hungrigen Menschen kriegen ja gar kein Fleisch. Die kriegen auch keinen Fisch und die fangen Fischflotten, die sozusagen an völlig falschen Meerstreifen das Meer durchflügen.
Ja.
Das wird verpackt, gewaschen, gelabelt und verflogen in völlig andere Teile der Welt.
Ja.
Das heißt, die eigentlichen armen Seeleute-Staaten essen gar nicht mehr den Fisch und ihr eigenes Zeug, so wie es früher mal vor hunderten Jahren war. Selbst Hamburg hat eine Riesensauerei hinter sich. Wenn du mal als Tipp jetzt für die Hörer, die es jetzt ja hoffentlich immer noch hören, solange wir schon reden, das Haus der Natur mal angucken. Hier direkt, ich sag mal, ein paar Straßen weiter im Grittelberg hinten. Ist ein wunderschönes Museum. Natürlich auch mit Kindern toll, weil viele Exponate und Tiere, aber grundsätzlich ist die Ausstellung natürlich jetzt unsere Epoche. Das heißt, die Zeit, übersetzt heißt es die Zeit, in der die Natur mit dem Menschen lebt.
Ja.
In dieser Epoche leben wir. Und das ist was ich versuche zu sensibilisieren, weil ich glaube, wenige Menschen haben auf dem Zettel, egal ob sie sich jetzt zwischen Penny oder Aldi entscheiden müssen, dass sie mit Trinkwasser duschen und dass sie in einer Zeit leben, wo die Natur uns verkraften muss. Und das macht mich so ein bisschen demütig, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, jemandem zu sagen, ob er 5 oder 15 Euro ausgibt. Es geht eher darum, warum will er es ausgeben?
Ja.
Und wofür tut er das in dem Moment?
Ja.
Und wenn man sich selber so ein bisschen mal die Hand aufs Herz legt und sagt, brauche ich jetzt wirklich das dritte Smartphone oder brauche ich jetzt gerade meine Payback-Party Parkkarte im City-Bereich oder brauche ich zwingend alles, was ich im Kühlschrank habe, was ein MAD hat, was abläuft, sofort im Müll schmeißen oder gucke ich mal, was wirklich noch geht. Das sind so kleine Tipps und Tricks, die haben früher die Großeltern weitergegeben.
Ja, das stimmt. Jetzt folgt eine kleine Pause für unsere Partner.
Die HVV Switch App ist das Herzstück der Mobilität der Metropolregion Hamburg. Jetzt mit neuem Design und allem, was du für deine persönliche Mobilität brauchst. HVV Switch bringt alles zusammen. HVV, Miles, Free to Move, Sixt Share, Cambio, Voi und Moja. Verbindungen checken, Tickets kaufen, Sharing Service buchen und losfahren. Dank neuer persönlich gestaltbarer Startseite habt ihr immer genau das im Blick, was euch wichtig ist. Und das Beste? Einmal anmelden, alles nutzen. Mobilität war noch nie so einfach. HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Und jetzt geht's auch schon weiter. Also spannendes Gespräch mit dir, aber wir schweifen immer so ein bisschen ab.
Das stimmt.
So, und ich möchte nochmal zu dem Gut, denn viele kennen es, aber viele kennen es ja einfach auch noch nicht. Und ich finde, also ich würde mir für jeden Hamburger wünschen, es sich mal angeguckt zu haben und mal bei dir gegessen zu haben, weil es auch... Ich durfte es schon, es ist außergewöhnlich. Es ist auch mit Kindern toll, einfach Zeit zu verbringen auf dem Gut. Ich würde gerne wissen von dir, wie verändert es denn eigentlich dein Kochen, wenn du morgens weißt, was auf dem Hof gerade reif ist? Also kann ich mir das so vorstellen? Weißt du, man hat ja manchmal auch so eine romantische Vorstellung von, ich fahre zum Gut Wulksfelde. Ich guck mal einmal online, was da auf der Karte ist. Aber vielleicht, also
die Romantik kann ich dich auf jeden Fall unterstützen. Es ist sehr romantisch. Die Romantik ist nur immer so knapp ein Vierteljahr voraus, weil ich versuche natürlich mit den Gärtnern mittlerweile schon Fruchtfolgen auch abzusprechen,
ja,
um mich sehr detailliert darauf zu konzentrieren, wann was wirklich reif ist. Das war eine lange Lernphase von knapp 10 Jahren, wo ich sagen muss, okay, ich muss auch mal ein bisschen drauf hören, was in der Natur wirklich passiert und was möglich ist.
Ja.
Ohne Kunstdünger, ohne Beheizung, ohne Ähnliches. Und dann merkt man auf einmal, wie abhängig man ist von den Gezeiten und von der Natur. Das macht das eigentlich sehr, sehr spannend und sehr schön. Aber die Belohnung ist schon das, was du in deiner Frage auch formulieren willst. Also die Belohnung ist dann die Qualität. Also wenn ich morgens reinkomme und weiß, da sind schon die Gärtner und packen mir die frisch geernteten Sachen in Kisten auf die Rampe, da kriege ich immer noch Gänsehaut.
Ja, das glaube ich.
Also das ist wirklich so. Ich habe dir jetzt gerade ja lauwarme Erdbeeren mitgebracht, die sind gerade gepflückt worden. Also das ganze Studio stinkt hier danach.
Ja? Ja, aber lecker, sehr lecker, muss ich sagen. Nochmal zurück, wie kamt ihr jetzt dazu, Fleisch als Beilage zu nehmen?
Es ist grundsätzlich so gewesen, dass ich mit Corona natürlich eine Art von Krisenmanagement auch in meinem Kopf hatte. Das ist nicht nur eine Preis-Leistungs-Modalität, sondern auch die Frage, wie kriege ich es hin, dass jedenfalls meine Gäste...
Ja.
Ich kann ja nicht wie den anderen Gast reden. Jeder Gastronom ist selbstverantwortlich. Aber es ist jedenfalls unsere Gäste was anderes mitnehmen, als einfach nur satt werden. Und ich finde es wichtig, es war ganz, ganz charmant. Die Gäste haben super reagiert. Ich dachte, ich habe bestimmt 10, 20 Tage Diskussionen vor mir. Ich hatte richtig schlecht geschlafen vor dem ersten Mal wieder aufmachen.
Ja.
Und ich habe es dann absichtlich nicht irgendwo groß angeschrieben und erstmal eine Woche und 2 Wochen laufen lassen. Und es wurde gar nicht bemerkt.
Krass. Aber das heißt ja, ich kann bei dir vegan, ich kann bei dir vegetarisch essen, aber ich habe auch die Möglichkeit, Fleisch oder Fisch oder dazu zu bestellen.
Also es ist so ein bisschen, wenn wir von deiner romantischen Art da gerade ausgehen, es ist so ein bisschen so, dass man sagt, okay, der Tisch an sich, ob jetzt familiär oder Geschäft oder wie auch immer der zusammenkommt, ist vegetarisch.
Ja.
Ich finde vegan immer noch sehr dogmatisch, also da muss man gucken, wir können sofort vegan immer kochen, weil es von dem Weg vegetarisch zu vegan ganz kleine Nuancen nur sind. Aber vegetarisch ist so der Benchmark. Und da holen wir meistens 98% des Tisches mit ab. Weil wenn vegetarisch schmeckt, dann versucht man ja auch gar nicht irgendwas noch zu erhaschen.
Ja, klar. Wie viele Plätze habt ihr denn eigentlich?
Durchschnittlich 85.
Durchschnittlich 85.
Ja, so, dass es im Gastraum entspannt sitzen kann, genau. Und die Reaktion war so überwältigend, weil die Leute einfach happy waren, dass sie einfach frei von Fisch und Fleisch leckeres Essen bekommen, was ungewöhnlich ist noch. Weil vegetarische Küche, muss man ganz ehrlich sagen, in Vollendung ist sehr anspruchsvoll.
Ja.
Weil man natürlich trotzdem alle Geschmäcker bedienen muss und auch alle verschiedenen Genusseigenschaften und Strukturen.
Was wäre denn bei euch ein typisches vegetarisches Hauptgericht zum Beispiel?
Du fragst. Ich kann das dir ganz einfach damit beantworten, da wir 12 Karten im Jahr schreiben, also jeden Monat neue Karten machen anhand des Anbaus und der Erzeugnisse, habe ich leider für jeden Monat Highlights.
Ja, klar. Ja,
also ich würde zum Beispiel niemals eine Caprese im Dezember aufschreiben.
Was ist denn im August ein Highlight?
Ja, zum Beispiel eine Caprese.
Ja.
Die machen wir mittlerweile aus 7 verschiedenen Tomatensorten und wirklich toll handgeschöpften Büffelmozzarella. Und Basilikum sind es auch, glaube ich, 3 oder 4 Sorten, die da
das
reinkommen.
Das hört sich so lecker an.
Und das ist so toll. Da brauchst du wirklich nur gutes Olivenöl und dann bist du fertig damit. Und das in der Sonne in Wuchsfeld auf der Terrasse, dann brauchst du kein Rimini. Das ist wirklich top, mit einem schönen Wein.
Das glaube ich dir. Und du wohnst auch noch auf dem Gut, ist das richtig?
Nee.
Nein.
Nee, wir wohnen da nicht, weil es einfach auch doch stark merklich ist, dass wir einen Arbeitshof haben.
Ja.
Also wir sind natürlich, wenn wir gehen, fangen die Bäcker an, wenn wir kommen, hören die Bäcker auf.
Ja.
Die zwischendrin sind Lieferanten und Vieh und alles Mögliche da. Also so ein richtiger Ausschlafort für einen Gastronom wäre es jetzt nicht.
Ja, okay. Und das muss auch mal
das
sein.
Das muss sein, man muss dann mal auftanken, genau. Dem Thema nochmal, Fleisch als Beilage ist ja immer so ein bisschen polarisierend, aber wir reden wirklich von allen tierischen Themen.
Ja.
Also Fleisch, Geflügel, Krustentier und Fisch.
Ja.
Kommt einfach wie bei Oma am Wochenende einfach in die Mitte gestellt.
Ja.
Und das Witzige ist, es sind ja nicht immer alle automatisch gleich dogmatische Veganer, sondern es gibt ja auch Pesketarier oder laktoseintolerante Menschen und so weiter und so weiter.
Oder andere Allergien.
Und die essen dann vegetarisch und schnappeln trotzdem ein bisschen mit.
Mhm.
Und das macht wieder diese Atmosphäre, die ich ganz schön finde.
Ja. Und sag mal, nachdem du den grünen Stern bekommen hast vom Michelin, hat sich für dich was verändert? Oder wenn ja, was hat sich verändert?
Es hat sich in dem Sinne verändert, dass die Gäste mehr darauf aufmerksam geworden sind.
Okay.
Also für uns hat sich zum Glück nichts geändert, weil ich finde es immer schwierig, wenn man Auszeichnung bekommt und dann auf einmal alles auf links drehen muss.
Ja,
sondern die Auszeichnung ist ja sowieso in der Vergangenheit.
Ja.
Und wenn ich dann das Glück habe, in der Zeit, wo ausgezeichnet wird, auch noch Teil des Teams zu sein und das weitergeben zu können, dann ist es ein Segen, aber es hilft mir nicht in der Zukunft.
Okay, Zukunft ist ein super Thema, weil Gut Wulksfelde ist gleichzeitig einer der größten Biolandhöfe Deutschlands. Du betreibst dort die Gastronomie. Was musst du tun, um wirtschaftlich zu sein?
Auch ein Ausläufer von Corona war, dass wir zum Beispiel das ans Haus ein Deli rangebaut haben, wo wir in der Zeit Restaurantschließung noch weiter Boxen ausgeben konnten, Takeaway-Produkte verkaufen konnten etc. Wir haben unsere Manufaktur sehr weit ausgebaut. Wir produzieren mittlerweile über 35 Produkte auf in Hofladen in-house sozusagen.
Ja, die ich auch kaufen kann, wenn
Genau. Mhm. Und das sind so kleine Standbeine, die dieses Netzwerk immer breiter machen und nicht höher.
Ja.
Weil ich glaube, wir Gastronomen wollen immer gerne höher, schneller. Und was ich dort lernen durfte von der Landwirtschaft und von der ganzen ökologischen Maßnahme, dass man eher in die Tiefe und die Breite geht und dadurch stabiler ist. Und wir haben dann im zweiten Corona-Jahr, was uns auch erschüttert hat, also wir waren da jetzt nicht irgendwie Gesegnete, sondern wir haben wirklich auch da viel arbeiten müssen, haben dann den Gutsgarten entwickelt und haben gesagt, okay, 150 Außenplätze mit, ich sag mal, Buden wie an der Sansibar machen da Pommes, Würstchen, Waffeln und Eis.
Ja.
Um einfach den Menschen noch ein bisschen was an Harmonie zurückzugeben, was genommen wurde. Weil es gab kein Straßenfest in Hamburg, es gab keine Dorfmeile, es war alles weggeputzt.
Ja.
Und wir hatten das Glück, auf dem Regierungsäquator, sage ich mal, zu sitzen in Wuchsfelde zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, dass keiner richtig zu genau wusste, was das jetzt war mit Corona.
Ja.
Und wir haben dann so eine Art Parcours gebaut mit Kartoffelkisten.
Ja.
Gesagt, da geht's rein, da geht's raus.
Ja.
Keine Kontimations, Gruppierung.
Ja.
Und so durfte da ohne Maske konsumiert werden.
Krass.
Und das hat natürlich für den Lieferservice Wuchsfelde, für den Hofladen, für uns so einen heilbaren Segen gegeben, was die Kundenkontakte angeht. Weil das haben wir alle vermisst und das haben wir damit aufmöbeln können.
Okay, aber das beantwortet nicht so richtig, wie macht man so eine Gastronomie mit so viel Hintergrund ja im Grunde wirtschaftlich?
Ja, also das war so der Anriss zu meiner Antwort in Form von ich würde sagen, auch wenn es jetzt auch ein überspanntes Wort ist, aber Diversität, also die Vielfalt macht dann eher die Stabilität aus. Ich glaube, ein Nischenmarkt, den man verfechtet auf einem ganz, ganz hohen Niveau, wo es oben immer spitzer und immer enger wird, da ist der Fall auch sehr tief und den kann ich dann auch privat nicht abpuffern. Klar. Also ich konnte zum Beispiel auch keine 40 Leute aus eigener Tasche bezahlen, jahrelang.
Ja, klar.
Da musste ich natürlich Hilfen beantragen.
Ja.
Aber wir konnten sie auch wieder zurückzahlen, nachdem das Ganze wieder rückgelaufen ist, ne? Weil wir witzigerweise durch dieses Team, was sich so engagiert hat und so toll gearbeitet hat, konnten wir eigentlich bis auf den letzten Euro alles zurückzahlen, weil wir eigentlich dank des Rechnungshofs kein krisengebeuteltes Unternehmen waren.
Ja.
Dass man das erst nachher weiß.
Ja, klar.
Und sich dann natürlich ganz anders fühlt mit der Sache. Das ist ein anderes Thema. Das wäre jetzt ein Business Talk. Aber du weißt, was ich meine. Ich denke, als Tipp für die Hörer und aber auch vielleicht Kollegen, manchmal ist einfach mal aus dem eigenen Fahrzeug aussteigen und gucken, wie wird es angenommen und wo ist noch mehr auch Akzeptanz, Preise und Strukturen zu erleben.
Ja.
Das könnte interessant sein für jeden Standort.
Aber sag mal, ich habe da noch eine andere Frage, weil ich das ganz spannend finde. Du hast Kochbücher geschrieben, du betreibst die Gastronomie, du bist gastronomischer Berater, du bist Speaker auf Veranstaltungen, du hast 2 Kinder und eine Ehefrau. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
Von der Reihenfolge nicht ganz gut so, aber ich habe eine Ehefrau und dann kommt euch
ein Mann
natürlich.
Auch. Aber das wäre mir auch das Wichtigste.
Und noch ein Dackel, der ist aufrecht. Aber wie kriege ich es unter einen Hut? Ich glaube, wenn man da Oscar Wilde zitieren ja mittlerweile einige der Kollegen, aber es ist halt eine große Wahrheit drin, wenn man das wirklich tut, was man mag, liebt und Leidenschaft entwickelt, dann entfallen halt die Arbeitsstunden.
Mhm.
Dann ist es natürlich ein surrealer Raum,
klar,
wo wiederum ein Therapeut sagt, Moment mal, Sie haben schon Burnout, Sie sind ja schon weit drüber, 16 Stunden am Tag, Sie sind ja völlig verrückt. Aber wenn bei mir der Tag anfängt mit frischem geerntetem Gemüse und aufhört mit einem guten Gespräch auf der Rampe mit einem Feierabendbierchen, dann sehe ich das nicht als Drangsal.
Ja.
Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel Gewicht drin in der Idee, wie weit schafft man überhaupt welche Leistungen.
Mhm.
Wenn ich das, was ich machen würde, ungern machen müsste, in gezwungenermaßen, ich sag mal,
dann
in Anstellung,
ganz anders, klar,
dann wäre ich jetzt schon längst weg vom Fenster.
Ja. Stellen wir uns mal vor, du dürftest für einen Tag Bundeslandwirtschaftsminister sein. Welche Maßnahmen würdest du denn geben, die du sofort umsetzen würdest?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade in die Politik gehen würde. Wir haben einige andere Probleme als die Landwirtschaft. Aber mal völlig frei von den anderen Themen. Ich würde die Landwirtschaft sofort auf Diversität und Ökolandbau umstellen und sagen, nichts anderes ist mehr erlaubt. Und zwar, weil wirtschaftlich nicht, aber wissenschaftlich bewiesen ist, dass dieser Erdball, egal ob wir in Nordindien anbauen oder in Hamburg, kann nur überleben, wenn wir Diversität zurückbringen in die Natur.
Mhm.
Weil die Entwertung der Böden ist eines der schlimmsten Verbrechen der letzten 100 Jahre. Wir haben eine Agrarwirtschaft gefördert und gefordert, die Toastbrot anbaut und Soja und Palmöl und ähnliche Dinge, die einen hunderte Jahre alten, tausende Jahre alten Regenwald frei von jeglicher Kontenance
und
wegholzen darf.
Ja.
Ich meine, wir reden jetzt von Borneo, wir reden von den ganzen großen Regenwaldstrichen, die nun nachweislich der eigentliche Garant für Leben auf diesem Planeten sind. Also ohne Sauerstoff sind wir weg vom Fenster.
Ja.
Und Sauerstoff ist nun wirklich demnächst knapp, wenn diese Bäume sich nicht erholen können.
Mhm.
Und das hilft auch nicht, wenn IKEA dann gefühlt Birken in Finnland anbaut. Wir reden von wirklich alten Ökosystemen.
Ja,
Ökosystemen. Da ist das fängt an beim Moos und hört auf beim Mammutbaum. Also das ist wirklich viel, was da zusammenspielt. Und wir haben als Menschen nicht den Überblick, was schöpferisch da für eine Genialität drin steckt.
Kennst du den Heidehof in Wedel?
Nein.
Ja, schade. Dann würde ich mit dir mal irgendwann dahin fahren wollen, weil auch
gerne.
Da regenerative Landwirtschaft in einer Preisklasse gemacht wird von Böden, die es quasi nicht mehr gab, umgewandelt in, ja, was die Natur uns zeigt, und sogar Trainings stattfinden, wie Unternehmen ihre Teams führen können, wenn sie auf die Natur achten. Mhm. Und weil die Natur uns eigentlich zeigt, was man machen kann, um gut zu sein und auch um zu regenerieren. Aber da schweifen wir jetzt auch wieder.
Aber es sind noch zwei Punkte, wenn jetzt in so ein hohes Amt setzt. Also einmal Ökolandbau grundsätzlich, finde ich, in Deutschland ist absolut sinnig, weil wir sind sehr reichhaltiges Land. Wir können das sofort leisten. Wir brauchen diese Agrarausbeutung überhaupt nicht. Wir brauchen sie wirklich nicht. Wir verkaufen viel mehr unserer Produkte ins Ausland, als wir selber konsumieren. Und das nächste ist ganz, ganz schwerwiegend, fast sogar noch davor zu sehen, Massentierhaltung muss sofort abgeschafft werden. Weil weder, dass es dem Tierwohl entgegenkommt, noch, dass der Konsument weiß, was er isst. Also entweder wir klären hundertprozentig auf und machen leider ähnlich der Zigarettenpackung die Bilder auch auf die Wurstpackung und dann bleiben die Würste vergammelt im Regal liegen. Wenn jemand sieht, dass Tiere ohne Beine, ohne Köpfe, ohne Federn, ohne irgendwas aufwachsen und nur in Käfigen rumliegen, bis sie dann zu einer Schlachtreife kommen, das weiß keiner, das sieht auch keiner.
Glaubst du, das möchten die Menschen wissen?
Na, wenn, ich finde es wichtig, dass die Menschen es wissen sollten, wenn sie das denn konsumieren.
Ja, natürlich, aber...
Also es würde sich dadurch dann selbst abschaffen. Ja, ich würde vielleicht die Regierung etwas entlasten und sagen, wir müssen es nicht verbieten, sondern wir machen nur die Richtlinien, dass sich das selber abschafft.
Ja.
Weil einfach der Mensch sich vor Ekel dann winden würde. Und das nächste Thema ist halt einfach, dass man Nachwuchsgenerationen vielleicht, Hamburg ist ja auch so ein Thema mit dem Auto, ist so ein kleiner Spleen von mir, warum kann nicht jeder Auto- oder Fahranfänger erstmal Gebrauchtwagen fahren?
Ja.
Das erste Auto muss gebraucht sein. Das wäre schon mal ein Riesenumdenken.
Mm.
Das muss kein Land Rover, Mini, was auch immer sein, sondern es ist einfach von Autoscout und nachweislich subventioniert sozusagen.
Und schon sind wir ein Stück besser, meinst du?
Ja, und vor allem sind wir schon ein Stück weiter, ein paar Millionen Autos vom Markt, die einfach rumstehen auf irgendwelchen Parkplätzen hier. Richtung Trittau, Richtung Ahrensburg, ich weiß nicht wo.
Matthias, es ist wirklich schlimm, weil es gibt mit dir so viel zu besprechen und so viel spannende Themen und dann schweifen wir ab.
Ja, das stimmt.
Gastronomie.
Und das ohne Wein. Stell dir mal vor, wie lange der Podcast werden würde, wenn wir jetzt noch einen schönen Auxois trinken.
Das wäre ein bisschen wie Ben Unscripted, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Das wäre auch gut möglich mit dir. Gastronomen kämpfen mit Fachkräftemangel, steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, sinkender Kaufbereitschaft. Wie verändert sich denn deiner Meinung nach die Branche? Und ich brauche leider eine kürzere Antwort.
Ja, du kriegst eine ganz kurze, knappe Antwort. Ich bin jemand, der sich nicht diesem ganzen Zorn sozusagen beugt, sondern ich glaube, wir haben gefühlte 20 Jahre jetzt wirklich Schindluder getrieben mit unserem eigenen Vermarktung, mit unseren eigenen Wegen, was wir tun, warum wir es tun, und ich kann die Kollegen und die Gäste nur dazu anhalten, unterstützt die richtigen Konzepte und setzt euch für eure Leute ein, weil die Fachkräfte sind da.
Hast du denn ein Problem, Leute, also ich meine, du bist
überhaupt
ja einfach
nicht.
Ein bisschen außerhalb von Hamburg. Du hast kein Problem, Leute dahin zu bekommen?
Nee, wir bilden mittlerweile 6 Berufe aus und haben ganz, ganz tolle Arbeiterschaft, die auch sehr lange bleibt und mit da sich wirklich ankommt. Ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen Hideaway.
Ja.
Auf dem Bauernhof arbeiten, es hört sich an wie Bullabü.
Ja, aber ich muss ja auch hinkommen und wieder wegkommen. Und
ja, aber das ist gar nicht so weit. Also wir sind von hier aus eine halbe Stunde entfernt von der City. Also das ist immer noch alles im Radio, wo man normalerweise sich bewegt, wenn man sieht, wie viele auch pendeln. Ne?
Ja,
also,
klar.
Das ist nicht, der Weg ist nicht das Thema, sondern eher der Weg ist das Ziel. Also die Leute fühlen sich wohl und sie sehen drumherum, es geht auch anders und das macht sehr viel Raum für mehr. Ich glaube, wir müssen als doch ernsthafte, leidenschaftliche Gastronomen unser Image mit jedem Tag verändern. Wenn wir das nicht tun, werden wir sowieso keinen Nachwuchs bekommen.
Ja.
Weil im Moment ist der Arbeitsmarkt in den sozialen Medien, im Moment ist der Arbeitsmarkt in den neuen Themen, die aufgemacht werden, wie kooperativ unterschiedliche Berufszweige miteinander arbeiten. Die Diversität entsteht da immer mehr und das ist wichtig. Da muss man rein.
Okay.
Ich glaube, es sind einige, die noch veraltet anzeigen und ich sag mal, Kontaktbörsen sprechen, die aber von jungen Leuten gar nicht mehr frequentiert werden. Mhm. Da müssen wir einfach einen neuen Markt aufmachen.
Das stimmt.
Mit dir.
Mit mir, ja, mit uns als Verlag. Seit 8 Jahren vergeben wir als Verlag den Genussmichel für das Restaurant, das beste Restaurant, die Bar des Jahres, die Newcomer des Jahres und zeichnen 24 Testsieger in den wichtigsten Kategorien aus. Du warst auch schon mal Testsieger. Mhm. Nicht nur einmal, glaube ich, einmal.
Nee, ja. Schon mehrfach.
Ja, schon mehrfach.
Zum Glück.
Weil ihr gut kocht einfach. Mhm. Unser Ziel war immer, der Gastronomie mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung zu geben. Das ist uns als Verlag total wichtig, einfach der Gastronomie eine Bühne zu bieten. Und wir merken gerade deutlich auch, dass das wirkt jetzt nach mehreren Jahren. Also wenn ich mich mit Testsiegern unterhalte, ist es auch wirklich so, dass sie sagen, ja, wenn das Magazin Genussguide rauskommt, die Leute gucken, Testsieger, probieren sie erstmal aus. Also mehr Zulauf hast du nicht gesehen. In diesem Jahr wagen wir was Neues. Darüber würde ich gerne ganz kurz mit dir sprechen. Wir machen eine Veranstaltung, die wird heißen Genuss Creator. Wir wollen die Menschen auszeichnen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass ein Abend wirklich unvergesslich wird. Natürlich kannst du auf höchstem Niveau kochen, aber du hast natürlich auch ein Team hinter dir. Von der Servicekraft über das Booking-System, das jetzt kein Mensch ist, bis zum Spüler. Muss das funktionieren, damit ich als Gast irgendwie einen tollen Abend habe? Also, genau. Damit so ein Abend unvergesslich wird. Der Koch, der Sommelier, das ganze Team. Und das Besondere, was wir jetzt machen wollen, ist, ab dem 15. Juni kann jeder Gastronom Vorschläge machen und mit abstimmen. Und somit bestimmt die Gastronomie ihre eigenen Helden. Also du könntest jetzt sagen, du hast den besten Spüler Hamburgs oder Umgebung. Den möchte ich gerne nominieren. Mhm. Was hältst du von dieser Idee?
Ich finde es super. Ich hätte einige, die ich nominieren würde bei mir im Team, weil es wirklich teilweise richtige, die leben auch die Arbeit genauso und das macht richtig Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du rennst bei mir offene Türen ein, weil natürlich ist man in dieser Operativen immer so ein bisschen in Betriebsblindheit.
Ja.
Also auch ein Management oder eine Chefetage schafft meistens nicht, den ganzen Tag das an Lob und an Zuspruch auszuteilen, was eigentlich nötig wäre. Klar. Heutzutage,
ja.
Weil es schon hart genug ist, überhaupt so zu überleben. Also Wohnungsraum und Co. Es wird ja alles teurer.
Ja.
Dementsprechend bin ich ein großer Freund von dieser positiven Pushing-Situation, dass man sagt, Moment mal, wir sind in der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche mit die Welttreiber von Cashflow.
Ja.
Und keiner redet über uns.
Und ihr macht Menschen glücklich.
Ja,
jeden Tag.
Ja,
jeden
Tag. Und das ist so schön. Und von mir aus könnte es in jeder Stadt so einen Award geben. Ich meine, wir feiern die Emmys, wir feiern die Oscars.
Ja.
Und im Endeffekt ist da hinten dran eine Millionenbranche von Firmen, die Filme machen.
Ja.
Ja, also Künstler sind auch dort in Ehren, aber ich sag mal, wir machen ja nicht einen Film, sondern wir machen ja Minutenaufnahmen. Es geht um den tollen Kaffee am Morgen, es gibt das Lächeln am Fahrstuhl, es geht um eine Rezeption los und es hört irgendwo in einer Bar am Abend auf.
Genau, und wir versuchen einfach genau das sichtbar zu machen,
ja,
seit Jahren.
Ist super wichtig.
Deswegen ist der Genussmichel so gewachsen und wir haben gesagt, ja, gut, der Genussmichel ist toll, wir lieben den sehr, wir bieten der Gastronomie eine große Bühne, aber wir möchten den Menschen dahin auch noch eine Bühne bieten. Ja, deswegen machen wir das. Liebe Gastronomen, viele von euch haben schon nominiert, eure Kollegen, eure Mitarbeiter. Noch sind die Nominierungsseiten offen. Haut in die Tasten und nominiert bitte eure Kollegen noch für den Genuss Creator Award, der am 9. November 2026 in der Fisch-Auktionshalle stattfindet. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Was war denn der beste Rat, den du je im Leben erhalten hast? Und von wem?
Der beste Rat. Also, ich glaube, einen sehr, sehr langen und intensiven Zugang hat Michael Hoffmann zu mir gehabt.
Wer ist das?
Der hat seinerzeit, war der Küchenchef vom Jahreszeiten, ist dann in Berlin selbstständig geworden mit dem Magot.
Mhm.
Und hat eins so der renommiertesten Top-Restaurants in der Hauptstadt sozusagen zum Vegetarischen auch geführt. Und der hat relativ früh zu mir gesagt, was ist mit dir los? Zum Kochen muss der Kopf frei sein. Und das beschäftigt mich immer wieder, weil ich natürlich jetzt viel mit Nachwuchs zu tun habe und mit Ausbildung und so weiter und das versuche in die nächste Generation zu implementieren, um zu sehen, dass nicht uns die Kappen wegschmelzen sozusagen. Ja. Das ist ja ein ähnliches Gefühl gerade in der Gastronomie, dass man denkt, Mensch, ja, wenn es noch heißer, noch schneller, noch teurer wird, dann ist hier sowieso gleich irgendwo alles überflutet.
Ja.
Es ist aber so, dass man diesen jungen Leuten vermitteln muss, wenn sie sich in so ein intensives Genre begeben, was ja Leistungssport ist und was dann eher in den Kader reingeht, für Olympia zu trainieren als für die Kreisliga, dann muss man den Kopf wirklich frei machen. Und dann darf man auch nicht das Handy die ganze Zeit neben dem Arbeitsbrett liegen
sowieso
haben.
Sowieso nicht, finde ich.
Oder aber, ja, aber es ist ja schon, das ist schon schwierig, überhaupt als Verbot auszusprechen. Das ist schon das erste K.O.-Kriterium.
Ja.
Und die Idee, dort den Jugendlichen sozusagen eine Guideline zu geben, sagen, jetzt lass dich doch mal fallen und lass doch mal was zu, lass doch auch mal Wissen in deinen Kopf rein. Nach einem durchgepowerten Abi, muss man ja auch sagen. Wir sind ja auch schon sehr angeteased dadurch. Das ist dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn jemand sich auf neue Sachen einlässt. Und das, glaube ich, kann ich aber für jede Branche sprechen. Wenn jemand sich darauf einlässt, in einem Team freundlich und nett sich auch was sagen zu lassen und zu lernen und wissbegierig zu sein, dann ist da keine Bremse.
Der beste Rat, der Kopf muss frei sein zum Kochen. Leider müssen wir zum Ende kommen. Ich finde das wirklich leider, weil man natürlich nur die Zeit hat, Themen anzuteasern. Mhm. Es würde noch so viel zu erzählen geben über Landwirtschaft, über eure Gastronomie, über Mitarbeiter, über alles Mögliche. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Sehr schade.
Für weitere Gespräche müsst ihr einfach rauskommen. Das ist halt einfach
das
so.
Das machen wir.
Genau.
Und jeder Gast hinterlässt ja bei uns eine Frage für den nächsten Gast.
Ich hab's gewusst, dass es noch kommt, ne?
Hau raus.
Dann ist meine Frage ähnlich aufgelegt wie bei Tim. Was machst du für die nächste Generation?
Oh, da ich den nächsten Gast kenne, ist das eine spannende Frage, denn okay, es ist eine Frau und sie tut sehr viel dafür.
Sehr gut, das freut mich.
Was machst du für die nächste Generation? Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das sehr offene Gespräch, mal so ein Stück weit hinter die Kulissen gucken, bei Good Wolksfelde ein bisschen was von deiner Vita gehört zu haben, interessiert unsere Hörer bestimmt sehr. Wir haben inzwischen bei diesem Podcast auch wirklich tolle Zahlen, muss man sagen. Also wir werden tatsächlich unfassbar viel gehört. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, also nach wie vor, wir haben noch ganz, ganz tolle Nachwuchsveranstaltungen und Events, die ich jetzt gerade anschiebe, auch in der Stadt Hamburg. Und es wird hier sehr bunt und sehr anders, auch mal draußen unter freiem Himmel und so, was man sich so wünscht auf so einem Biohof. Und das wächst jetzt gerade so in diese Richtung, ein neues Farm-to-Table.
Ja.
Und da kannst du sehr gespannt sein. Das wäre jetzt immer ein neuer Podcast.
Also alle können da sehr gespannt sein und schauen hoffentlich mal vorbei auf dem Gut Wolksfelde bei Matthias Kurer.
Ich freue mich auf euch. Danke.
Danke.
Dieser Podcast ist powered by Chefs Kulinar Hamburg. Starker regionaler Partner der Gastronomie. Zuverlässig, leistungsstark und immer an eurer Seite. Wir bieten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und den Care-Bereich. Chefs Kulinar Hamburg. Wir leben Food Service.
Einmal alles bitte ist eine Produktion des Genussguide Hamburg. Planung, Redaktion und Projektleitung macht bei uns Stefanie Castell. Aufnahme, Technik und Produktion wurde übernommen von Sven Dahlheimer. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rock Antenne Hamburg.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Etania Kumst.